Herzlich willkommen zu unserer besonderen Zeit, die wir heute wieder haben. Wir haben eine Kindergeschichte und eine Predigt zusammen. Wir wollen zusammen Gottes Wort studieren und dort wieder Neues entdecken und hören, was Gott uns zu sagen hat. Zunächst die Kindergeschichte. Die Kindergeschichte heißt die Bibel und alles, was sie enthält. Ein reicher Mann war gestorben. Und wenn ein reicher Mann stirbt, dann hat er was zu vererben. Das heißt, dass dann seine Kinder das bekommen, was er vorher besessen hat. Und dieser Mann hat drei Söhne gehabt. Und naja, im Testament, da stand dann drin, was denn der reiche Mann seinen Söhnen vererben wollte. Und als dann der gestorben war und das Testament geöffnet wurde, stand dann drin, der älteste Sohn sollte all seine Häuser bekommen, die er hatte. Er hatte viele Häuser. Der zweite Sohn, stand im Testament drin, sollte all sein Geld bekommen, was er hatte. Das war viel Geld, viele Millionen. Und der dritte Sohn, da stand drin, der sollte bekommen die Bibel und alles, was sie enthält. Und der jüngste Sohn, der halt die Bibel bekommen hat, der war so entsetzt, dass er sagte, was, meine beiden Brüder haben so viel bekommen, so viel Besitz und Häuser und Geld und ich habe nur die Bibel gekriegt. Das Problem war, dieser reiche Mann, der war gläubig, hat an Gott geglaubt und hat immer die Bibel gelesen, aber der jüngste Sohn, der wollte nichts von Gott wissen. Und deswegen hat er sich geärgert, als der Vater ihm gerade die Bibel vererbt hat. Dann hat er gesagt, nein, sowas will ich nicht. Und dann hat er die Bibel genommen, natürlich hat er sie bekommen, hat sie genommen und hat sie dann in seinen Schrank gelegt und hat gar nicht reingeguckt. Naja, und dann war er so verbittert und so verärgert, dass der Vater ihm nur seine Bibel gegeben hat. Auf jeden Fall ging das Leben dann weiter und ja, es ging ihm gar nicht gut. Er hat ohne Gott gelebt und er hat auch keine richtige Arbeit bekommen und ist immer mehr verarmt. Und als er dann so 40 Jahre älter war, als er dann selber so ungefähr so 60 Jahre alt war, da hat er dann gedacht, naja, das Leben, das ist nicht gut für ihn gelaufen und es ist alles schief gegangen und er ist richtig verarmt und ja, musste sogar betteln teilweise. Auf jeden Fall hat er sich dann an seinen Vater erinnert. Dann hat gedacht, naja, mein Vater hat ja an Gott geglaubt. Vielleicht ist es ja etwas, was mir auch helfen könnte. Und dann hat er gedacht, sich erinnert, ja, mein Vater hat doch damals, als er gestorben war, mir die Bibel vererbt. Vielleicht kann ich ja in der Bibel irgendwas finden, was der Vater vielleicht angestrichen hat und dass ich da auch irgendwas über Gott finden könnte. Und hat er sich die Bibel gesucht und gesucht und tatsächlich hat er die Bibel gefunden, irgendwo in einer Ecke, in einer Schublade noch, in einer Kiste. Und dann, na, auf jeden Fall hat er sie dann gefunden und holt sie raus und macht sie auf. Und wo sie aufmacht, da sieht er auf einmal, dass in der Bibel nicht nur was angestrichen ist, sondern dass da auch etwas drin liegt, nämlich Geld. Geldscheine. Hier ein 500-Euro-Schein und da ein 200-Euro-Schein und da ein 100-Euro-Schein. Und überall viel Geld. Und holt überall das Geld raus und holt es raus. Überall, fast in jenen Seiten, ist Geld drin. Und wo er alles Geld zusammengesammelt hat, war über 1 Million Euro da drin. Mann, da hat er sich natürlich gefreut, aber hat sich auch geärgert. Warum? Weil er 40 Jahre lang seines Lebens gelebt hat als armer Mann und wusste gar nicht, dass er in seiner Kiste 1 Million Euro liegen hatte, in der Bibel. Denn der Vater hatte damals, als er gestorben war, geschrieben gehabt im Testament die Bibel und alles, was sie enthält. Natürlich auch das ganze Geld, was da drin war. So hat er einen riesengroßen, reichen Schatz gehabt. So hat dann der junge Mann in der Bibel Gott gefunden und Gott kennengelernt und natürlich auch das viele Geld und hat sich darüber noch gefreut. Die Bibel enthält tatsächlich einen großen Schatz. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn ihr, liebe Kinder, die Bibel lest, vielleicht zuerst eine Kinderbibel und dann später auch mal die richtige Bibel, dann werdet ihr darin auch einen großen Schatz finden. Vielleicht nicht unbedingt Geld, meistens ist da kein Geld drin. Aber was da drin steht, ist viel, viel mehr wert als alles Geld der Welt. Da steht nämlich drin, wie wir mit Gott leben können und wie wir auch unser Leben Gott übergeben können, wie wir unser Herz Jesus schenken können und dass wir einmal in der Ewigkeit bei Gott, bei Jesus zusammen mit ihm leben dürfen. Und deshalb, wenn ihr eine Bibel habt, freut euch daran, nutzt das, die ist sehr wertvoll für unser Leben hier und für die Ewigkeit. Das war die Geschichte für die Kinder. Und jetzt kommt die Predigt für die Erwachsenen. Ja, bevor wir mit der Predigt beginnen, darf ich euch einladen, dass wir gemeinsam zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du unser Vater bist, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns liebst, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Hab Dank, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist am Kreuz, dass wir durch dich Erlösung haben dürfen für unser Leben. Und wenn wir jetzt nachdenken über dein Wort und über das, was du uns in deinem Wort sagen möchtest, dann bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass er unsere Herzen öffnet, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es im Herzen bewahren und dass es unserem Herzen Frucht bringt. Herr, dass wir das auch tun können, was du uns sagst. Sei du es mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Viktor Frankl war ein berühmter Wiener Psychotherapeut. Und im Zweiten Weltkrieg war er wegen seiner jüdischen Abstammung im KZ, im Konzentrationslager. Und dort hat er studiert, warum manche der Lagerinsassen die Torturen des Lagerlebens überlebt haben und manche nicht, manche gestorben sind. Und er hat festgestellt, dass die Menschen, die einen Sinn im Leben haben, die wussten, wofür sie leben, dass die das besser ausgehalten haben und dass die mehr überlebt haben als die anderen. Und daran hat er gesagt, kann man sehen, dass das Grundbedürfnis des Menschen ist, dass er weiß, wofür er lebt, dass er einen Sinn im Leben hat, dass wir ein Ziel, einen Inhalt, eine Richtung für unser Leben haben. Wir wollen heute entdecken, wie Jesus dieses Bedürfnis für uns, für unser Leben, einen Sinn, ein Ziel im Leben zu haben, erfüllt. Wir lesen dazu einen Bibeltext aus Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Habakuk ist von den kleinen Propheten, die man meistens so schlecht findet. Und dort lesen wir in Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, und dort im zweiten Teil: Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das heißt, durch den Glauben an Gott, durch den Glauben an Jesus Christus, findet unser Leben einen Sinn, Inhalt und Ziel. Das sind die höchsten Werte. Jesus Christus zeigt uns, was die besten Werte sind. Wenn wir uns mit ihm verbinden, werden wir emporgehoben zu der Erhabenheit seines Lebens. Wir werden Jesus ähnlich und wir werden Jesus anschauen. Unser Leben bekommt Bedeutung, wenn wir uns mit ihm verbinden, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an ihn glauben. Deswegen ist der Glaube an Jesus eigentlich das Wichtigste, was wir in diesem Leben haben können. Die Frage ist nur, was bedeutet das? Wie können wir uns mit ihm verbinden? Wie können wir an ihn glauben? Und das ist eigentlich die Grundlage dieser Predigt. Das Thema dieser Predigt lautet der Glaube. Viele Menschen haben heute eine falsche Vorstellung, was Glauben bedeutet. Viele können mit dem Begriff Glauben auch nichts anfangen, weil es eigentlich ein religiöser Begriff ist, aber der oftmals im Sprachgebrauch auch vorkommt. Manchmal sagt man ja, wenn man sich nicht mehr so genau erinnern kann, ich glaube, das war so und so. Und damit meint man mit Glauben, ich vermute, ich weiß nicht mehr so genau, es könnte so gewesen sein. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Glauben meint. Manche sagen auch, der Schwester oder diese Bruder, die sind schon 20 Jahre im Glauben. Was heißt denn das, im Glauben zu sein? Heißt Glauben, bestimmten Glaubensbekenntnissen zustimmen? Die gute Nachricht schreibt, wenn Luther mit Glauben übersetzt, meistens Vertrauen. Was heißt jetzt Glaube wirklich? Wir möchten uns jetzt in dieser Predigt vier Bedeutungen des Wortes Glauben im griechischen Pistis anschauen. Die Bibel hat vier verschiedene Bedeutungen und alle vier haben ihre Berechtigung. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt vor und wollen uns anschauen, was Glaube bedeutet. Das Erste, da finden wir den Glauben im Jakobus Kapitel 2 beschrieben. Jakobus 2, Vers 17 bis 19. Denn Jakobus benutzt den Begriff Glauben ganz anders als Paulus. Wir werden uns noch nach Paulus-Variante anschauen, was er mit dem Wort Glauben meint. Aber Jakobus meint etwas anderes als der Paulus. Hier heißt es nämlich in Jakobus Kapitel 2, Verse 17 bis 19, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Was meint Jakobus, wenn er hier vom Glauben spricht? Er spricht hier vom Glauben und den Werken und dass sie beide auch wichtig sind, noch eine Rolle spielen. Aber er sagt hier, die Teufel glauben auch. Was heißt denn, die Teufel glauben? Vertrauen die Teufel ihr Leben Gott an? Natürlich nicht. Hier steht ja sogar, weil die Teufel an Gott glauben, zittern sie. Das bedeutet, dass hier das Wort Glauben meint, für wahr halten. Für wahr halten, dass es einen Gott gibt. Natürlich halten die Teufel für wahr, dass es einen Gott gibt. Sie wissen es ja, sie sehen es ja. Sie können ihn sehen und erkennen. Und sie zittern von seiner Macht, vor Gottes Macht. Und von daher, wenn Jakobus vom Glauben spricht, im ganzen Brief Jakobus, dann meint er immer nur ein für wahr halten. Aber dieses für wahr halten, sagt er ja auch in den Versen davor, wenn der Glaube nicht Werke hat, ist er tot in sich selbst. Dieses für wahr halten ist noch nicht ausreichend. Es gibt viele Menschen, die sagen, naja, ich glaube schon, es gibt einen Herrgott im Himmel. Die glauben fest, dass es einen Gott gibt, ja. Aber dieses Glauben, dieses für wahr halten, rettet niemanden. Paulus meint auch etwas ganz anderes. Es muss mehr dazu kommen, als nur anerkennen, dass Gott lebt. Wir müssen auch danach handeln. Wie das aussieht, gucken wir uns gleich an. Eine Geschichte dazu, eine Illustration. Pastor Wilhelm Busch war ein Pastor, der im Ruhrgebiet, so nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen sehr aktiv war und dort viel in Essen ist er gewesen und dort sehr viel bewirkt hat. Und er erzählt, dass er in jungen Jahren mit seinem Freund einen jüdischen Gottesdienst besucht hat. Und als sie dorthin ging in die Synagoge, so heißt Gottesdienstraum, hatten sie ein Problem, nämlich wenn die Männer einen jüdischen Gottesdienst besuchen, müssen sie eine Kopfbedeckung aufhaben. Und die beiden hatten keine Kopfbedeckung. Es kamen sie also dorthin und wollten hinein. Und dann sagte der Rabbi dort an der Tür, nein, das geht nicht, ihr müsst eine Kopfbedeckung tragen. Und weil sie keine hatten, hat er gesagt, gut, wir haben hier einige Gottesdiensthüte, die könnt ihr euch ausleihen für die Zeit des Gottesdienstes. Und da haben sie solche großen, breiten Deckel bekommen, schwarzen Deckel, und die haben sie dann aufgesetzt. Und Pastor Busch erzählt dann, als wir diese aufgesetzt haben, auf einmal bekam so eine Art, ein frommer und gottgefälliger Eindruck auf uns. Wir fühlten uns auf einmal ganz anders und sie gingen dann hinein und andächtig machten sie im Gottesdienst mit. Und als der Gottesdienst zu Ende war, gaben sie ihre Gottesdiensthüte wieder am Ausgang ab. Ich habe den Eindruck, dass es auch viele Christen gibt, die ihre Gottesdiensthüte aufhaben. Im Gottesdienst machen sie einen frommen und Gott wohlgefälligen Eindruck und sie singen Glaubenslieder, dass nichts und niemand sie von Gottes Hand trennen kann. Und wenn sie den Gottesdienst verlassen, dann geben sie ihren Glaubenshut am Ausgang wieder ab. Und in der Woche über leben sie, wie alle anderen Menschen auch, sie dienen dem Mammon, folgen ihren Lüsten und vergessen ganz den Heiland, der für sie gestorben ist. Wir sollen unseren Glaubenshut auch in der Woche tragen, nicht nur im Gottesdienst. Wir heißen ja Freikirche der Siebentags-Adventisten. Und das heißt nicht, dass wir nur am siebenten Tag Adventisten sind. Nein, wir sollen alle sieben Tage hindurch Adventisten sein. Natürlich, wir heißen so, weil wir den siebenten Tag, den Sabbat, als Ruhetag besonders für Gott reserviert haben, weil Gott ihn so angeordnet hat. Aber wir sollen unseren Glauben die ganze Woche hindurch ausleben. Nicht nur ein Fürwahrhalten, nicht nur eine Formalie ist der Glaube, sondern es ist mehr. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, was Glaube bedeutet. Und das finden wir im Judas Kapitel 3. Der Judasbrief ist gleich hinter dem Jakobus. Und dort heißt es in Vers 3, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Hier sagt uns der Judas, dass wir für den Glauben kämpfen sollen. Warum? Er beschreibt dann in den nächsten Versen, dass es viele Irrlehrer gibt. Nämlich Irrlehrer, die falsche Glaubensauffassungen, falsche Lehren verkündigen. Und deswegen, wenn er sagt, wir sollen für den Glauben kämpfen, meint er, wir sollen dafür kämpfen, dass unser Glaube an Gott, unsere Lehren, unser Verständnis von Gott richtig ist. Es geht hier also um die richtigen Glaubenslehren. Und das ist durchaus richtig, wenn man sagt, ein Bruder oder eine Schwester ist schon 20 Jahre im Glauben, da heißt das, die sind schon in dem, was Gott uns gesagt hat, in der biblischen Lehre, sind sie bekannt. Sie leben mit Gott und sie haben das erkannt und sie haben das bejaht und sie leben damit. Deswegen, Glaube heißt auch, bestimmten Lehrpunkten, bestimmten Inhalten zustimmen. Ich habe den Eindruck, dass in der heutigen Zeit dieser zweite Bereich des Glaubens oftmals ein wenig herabgesetzt wird. Man sagt, Hauptsache du hast Jesus und Hauptsache du hast dieses und jenes und du hast eine Beziehung zu Gott, aber die richtige Lehre zu haben, das spielt keine große Rolle. Nein, ich denke, es ist wichtig. Warum? Denn die Lehren, die wir in der Bibel finden, das sind ja Lehren, die Jesus uns überliefert hat, die Gott uns überliefert hat. Es ist ja sein Wille, es ist ja der Ausdruck seines Charakters. Und ich kann nicht sagen, naja, mir ist Gott wichtig und ich lebe mit ihm, aber was Gott mir sagen will, ist mir nicht wichtig. Nein, das geht nicht. Wenn Gott mir wichtig ist, dann sind auch seine Lehren wichtig. Denn er möchte mir ja sagen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Deswegen sind die biblischen Lehren nicht nur irgendwie so ein Anhängsel, was eine Option ist, was man halten oder machen kann oder auch nicht. Nein, es sind die Grundlagen meiner Beziehung zu Gott, meiner Beziehung zu Jesus. Denn Gott spricht jetzt durch sein Wort zu mir. Und sein Wort hat natürlich auf der einen Seite Beziehungsebene, dass ich mit ihm eine Beziehung pflege, aber auch, dass ich weiß, was ich glaube. Es sind Glaubensinhalte. Und wenn Irrlehrer kommen, die falsche Dinge verkündigen und ich diese falschen Lehren glaube, dann kann es passieren, dass ich dadurch am Ende verloren gehe. Denn auch der richtige Glaube, die richtigen Glaubensinhalte sind wichtig. Denn wenn ich biblischen Lehren ablehne, lehne ich damit nicht nur Lehren ab, damit lehne ich eigentlich Jesus Christus ab. Denn er ist derjenige, der diese Lehren gegeben hat. Deswegen, der erste Punkt, was Glaube bedeutet, ist für Wahrheiten, dass Gott existiert. Für Wahrheiten, dass das richtig ist, was die Bibel sagt. Der zweite Bereich, was Glauben bedeutet, dass ich Glaubensinhalte habe, dass ich Lehrpunkten zustimme, dass es ein Glaubensgebäude gibt, was Gott mir gegeben hat und was mir diese Welt erklärt, was mir den Lösungsplan erklärt, was mir mich selbst erklärt, wer ich bin und wer Gott ist. Kommen wir zum dritten Bereich. Der dritte Bereich ist eigentlich der wichtigste Bereich. Nämlich, wenn Paulus vom Glauben spricht, meint er meistens diesen dritten Bereich. Wir lesen einen Text von Paulus in Galater Kapitel 2, Vers 20. Galater Kapitel 2, Vers 20. Und da heißt es, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Hier sagt Paulus, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Und was dieses im Glauben leben bedeutet, hat er in den Sätzen davor gesagt. Nämlich er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Glauben heißt also Vertrauen. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue mich Jesus an. Und wenn ich Jesus anvertraue, dann heißt das, dass ich eine enge Lebensgemeinschaft mit ihm habe. Dass er in mir lebt. Ich glaube an Gott heißt damit, ich vertraue Gott. So wie ein Kind seinem Vater vertraut, darf ich Gott vertrauen. Und um den anderen vertrauen zu können, muss man den anderen kennenlernen. Das ist wie bei zwei jungen Leuten. Wenn ein junger Mann, ein junges Mädchen sich kennenlernen, dann sind sie sich erstmal ein wenig fremd. aber sie fühlen sich einander angezogen. Und dann lernen sie sich kennen. Und je mehr sie sich kennenlernen und das, was der andere tut und wie er redet und was er sagt und was er ist, das gut finden, desto mehr wächst das Vertrauen. Vertrauen wächst durch Kommunikation, durch, dass man vertrauenswürdig erscheint, dass das gefällt, was der andere einem sagt oder wie er erscheint, dass man gemeinsame Erfahrungen hat. Vertrauen muss wachsen. Und so können auch wir Gott vertrauen. Auch wir können eine Beziehung zu Gott aufbauen und Gott Vertrauen lernen. Und dieses Vertrauen, Gott Vertrauen, geht einen Schritt weiter, als nur anzuerkennen, dass Gott existiert. Denn wenn ich anerkenne, dass Gott existiert, dann kann es sein, dass er weit, weit entfernt ist, aber mit mir gar nichts zu tun hat. Aber wenn ich ihm vertraue, dann heißt das, dass ich persönlich ihm vertraue, dass er mit mir etwas vorhat, dass er mich liebt und dass er das Gute für mich möchte. Und dieses Vertrauen, dieses Glauben ist eigentlich ganz einfach. So einfach, dass selbst Kinder das können. Eigentlich müsste ich es andersrum sagen. Kindern fällt dieser Glaube viel einfacher als Erwachsenen. Kinder vertrauen automatisch ihren Eltern, weil sie glauben, die können alles, die wissen alles und die wollen das Beste für mich. Vielen scheint der Glaube etwas Schweres zu sein. Aber in Wirklichkeit ist der Glaube nur deswegen schwer, weil er so leicht ist. Der syrische Hauptmann Naeman kam zum Elia und wollte geheilt werden. Und als er ihm sagte oder ihm ausrichten ließ, er soll sich im Jordan untertauchen, hielt er es für unter seiner Würde, das zu tun. Hat er gesagt, was? Bei uns sind die Flüsse viel sauberer. In Syrien, warum nicht hier? Und wenn ihm aufgetragen worden wäre, etwas Schwieriges, etwas Besonderes zu tun, hätte er es bestimmt sofort gemacht. Aber einfach nur untertauchen im Jordan, das war ihm zu einfach. Und als seine Diener ihm gesagt haben, ja, probier es doch mal. Das ist so einfach, geh einfach hin und mach das. Wenn es nichts nützt, schaden tut es auch nichts. Und als er vertraut hat, als er gesagt hat, gut, auch wenn es so einfach ist, ich mache es, ist er geheilt worden. Deswegen, Glaube heißt einfach nur zu glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Dass ich Gott beim Wort nehme, dass ich ihm vertraue und damit auch seinem Wort vertraue. Viele Leute meinen, die Errettung muss das Ergebnis irgendeines sehr geheimnisvollen und sehr schwierigen Tuns oder Gefühls sein. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht seine Wege. Damit auch der Schwächste und der Unwissendste gerettet werden kann, hat Gott den Weg des Heils so einfach gemacht, sogar noch einfacher gemacht als das ABC. Das heißt, viele Menschen erwarten, sie müssten irgendetwas Wichtiges vollbringen, irgendetwas Großes tun, damit Gott sie retten kann. Und sie sind überrascht, wenn sie feststellen, dass der Glaube so außerordentlich leicht ist. Ich muss nur Gott vertrauen. Das Problem, was wir haben, ist oftmals, wir glauben nicht, dass Gott das meint, was er sagt. Wir handeln so, als könnte es nicht wahr sein. Ein Beispiel dazu. Ein Sonntagsschullehrer wollte seinen Kindern, die er unterrichtete, er wollte ihnen klar machen, was Glaube bedeutet. Und dann hat er eine Uhr herausgeholt und hat gesagt, nun Jörg, ich möchte dir diese Uhr schenken. Willst du sie haben? Jörg dachte nach, was der Lehrer wohl meinen könnte und überlegte, hat aber den Schatz nicht angenommen und auch keine Antwort gegeben. So fragte der Lehrer den nächsten Jungen, Klaus, möchtest du die Uhr haben? Der Junge antwortete in höflicher Bescheidenheit, nein, vielen Dank. Und so hat sich der Lehrer einen nach dem anderen zugewandt und jeden gefragt. Mit demselben Erfolg. Einer der Jüngsten, der nicht so weise und nicht so klug, dafür aber ein wenig gläubiger war, sagte schließlich vielen Dank, nahm die Uhr und steckte sie in die Tasche. Dann merkten die anderen Jungen, dass sie erschrocken, dass sie etwas verloren hatten, was ihnen auch angeboten worden war. Und einer fragte gleich den Lehrer, darf er sie denn behalten? Natürlich darf er das, sagte der Lehrer. Ich habe sie ihm angeboten und er hat sie angenommen. Ich würde doch nicht ihm etwas geben und ihm hinterher wieder wegnehmen. Euch habe ich die Uhr ja auch angeboten, aber niemand wollte sie haben. Wenn ich das gewusst hätte, dass sie es ernst meinten, dann hätte ich die Uhr auch genommen, sagte der Junge. Er hatte es für ein Spiel gehalten, für eine Schauspielerei und nichts weiter. Auch die anderen Schüler ärgerten sich, dass sie eine Uhr verloren hatten. Ich wusste nicht, dass sie es so meinten, sondern ich dachte. Niemand nahm das Geschenk an, aber jeder dachte. Jeder hat seine Theorie gehabt, warum er das nicht einfach im Vertrauen angenommen hat. Mit Ausnahme des Jüngsten, der einfältig glaubte, was ihm gesagt wurde, und das Geschenk bekam. Meine Lieben, manchmal wünschte ich auch, ich könnte so wie dieser kleine Junge sein. Einfach einfältig glauben, was Gott sagt. Einfach das annehmen. Wir dürfen nehmen, was Gott uns anbietet. Gott spielt nicht mit uns. Und es ist nicht unrecht, wenn wir das annehmen, was er uns in seinem Wort verheißt. Manchmal wollen wir um jeden Preis denken und zweifeln. Aber wir können Gott beim Wort nehmen. Wir können glauben, was er sagt. Und wir haben so viele wunderbare Verheißungen in der Bibel. Und die dürfen wir auf uns beziehen. Er sagt zum Beispiel im Jesaja, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das dürfen wir glauben, dass das stimmt. Oder Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus hat so viele Verheißungen in seinem Wort. Wir dürfen es glauben. Wir dürfen es auf uns beziehen. Das daran, dem Vertrauen. Und für uns annehmen. Noch eine Illustration. Wenn Piloten ihre Ausbildung machen, müssen sie den Flug nach Instrumenten lernen. Und das bedeutet, der erste Grundsatz lautet, beim Blindflug, vertraue den Instrumenten mehr als deinem eigenen Gefühl. Vor allem dem Gleichgewichtsgefühl. Es ist äußerst schwierig, der Nadel, der Kugel, dem Kompass, dem Geschwindigkeitsanzeiger zu glauben, während das innere Ohr sagt, man tut etwas völlig anderes. Zum Beispiel, man hat den Eindruck, man sinkt. Aber die Nadel zeigt, wir steigen. Und der erste Grundsatz lautet, der wichtigste Grundsatz, auf jeden Fall den Instrumenten glauben. Warum? Weil das Gleichgewichtssinn, der Gleichgewichtssinn des Menschen, der kann manchmal uns was Falsches anzeigen. Aber die Instrumente, die sind präzise. Und so ist es auch in unserem Leben mit Gott. So wie die Piloten ihren Instrumenten, müssen wir Gott vertrauen. Auch wenn unsere Gefühle etwas vollkommen anderes sagen. Wenn wir uns nur auf unsere Meinung, auf unsere Gefühle und auf unseren Verstand verlassen, dann werden wir bald im Leben abstürzen. So wie manche Piloten, die in Krisensituationen ihrem inneren Gleichgewichtsgefühl vertraut haben, falsch reagiert haben und abgestürzt sind. Erfahrene Piloten bringen ihren Instrumenten mehr Vertrauen entgegen. Warum? Weil sie schon in Hunderten und Tausenden Situationen erlebt haben, dass die Instrumente immer richtig sind. Dass man sich auf sie verlassen kann. Erfahrene Christen bringen Gott auch mehr Vertrauen entgegen. Warum? Weil auch sie schon oft erlebt haben, dass man sich auf Gott verlassen kann. Dass es gut ist, auf Gott zu vertrauen. Ein Text dazu, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Sprüche Kapitel 3, Verse 5 und 6. Dort sagt Gott uns in seinem Wort, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das heißt, Gott ruft uns auf, dass wir uns auf ihn verlassen. Und auf ihn verlassen bedeutet, dass ich ihm vertraue. Dass Gott sagt, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen, bedeutet nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Natürlich haben wir von Gott einen Verstand bekommen, den wir auch in der rechten Art und Weise gebrauchen sollen. Aber was Gott hier sagt, ist, dass unser Vertrauen zu Gott über unserem Verstand steht. Und wenn es dann manchmal Diskrepanzen gibt zwischen meinem Verstand und dem, was Gott sagt, dann sollen wir Gott vertrauen. Selbst gläubige Männer haben nicht immer alles richtig gemacht. Und sie hätten oft Fehler gemacht, wenn sie ihren eigenen Weg gegangen wären. Als Gott dem Samuel sagte, er sollte den Sohn von Isai zum König salben, ging er dorthin und als er den Ältesten sah, sagte er, das ist der Richtige und den werde ich jetzt salben. Und Gott sagte, nein, das ist nicht der Richtige. Und beim zweiten, dritten, vierten, fünften, überall, hat Gott gesagt, nein, auch nicht, bis zum Jüngsten. Und den Jüngsten, den David, sollte er dann salben zum König. Das heißt, wenn Samuel seinen eigenen Gedanken, seinen eigenen Verstand gefolgt wäre, hätte er den Falschen gesalbt zum König. Gott hat den Richtigen ausgesucht, Gott hat gewusst, wer der Richtige ist und Gott hat ihm gesagt, was er tun sollte. Und er hat sich auf Gott verlassen und ist den richtigen Weg gegangen. So dürfen wir also auch uns auf Gott verlassen und wissen, dass Gott uns gut führt, dass Gott uns richtig führt und dass Gott es gut mit uns meint. Noch eine Illustration, eine Geschichte. Ein berühmter Seiltänzer kündigte an auf einem großen Plakat, dass er an einem bestimmten Tag über ein Seil gehen würde, was er über die Niagarafälle gespannt hatte. Und naja, als dann der Tag kam, war eine riesengroße Menschenmenge versammelt, die wollten alle sehen, naja, wie ein Seiltänzer über das Seil geht, das haben sie schon oft gesehen, aber über die Niagarafälle ist schon was Besonderes. Erstens ist das sehr lang, zweitens gibt es dort sehr viel Gischt und auch immer ein bisschen Wind. Und das Seil ist durchaus auch nicht immer nur so still, das schwankt auch ein bisschen. Und sie wollten sehen, wie der Seiltänzer das macht. Und als dann der Zeitpunkt kam, die Uhrzeit, die angegeben war, kam ein junger Mann, Trainingsanzug und hat sich ein bisschen warm gemacht und hat seinen Trainingsanzug ausgezogen und ist dann tatsächlich über das Seil gelaufen. Und natürlich war das sein täglich Brot. Er ging rüber über das Seil und er hat es ohne Probleme geschafft, hin und wieder zurückzulaufen. Dann hat er das ein wenig schwieriger gemacht. Er hat eine Schubkarre genommen und ist mit der Schubkarre über das Seil gelaufen. Hin und wieder zurück und es war alles kein Problem. Er hätte es gut geschafft. Dann hat er in die Schubkarre Steine hineingelegt. Ziemlich schwere Steine. Und ist dann mit den schweren Steinen und der Schubkarre über das Seil gelaufen. Das war schon ein wenig schwieriger, ein bisschen komplizierter, das Gleichgewicht zu halten. Aber er hätte es geschafft. Als er wieder zurück war, fragte er die Menschenmenge, was meinen Sie? Könnte ich das auch schaffen, wenn sich ein Mensch reinsetzt in die Schubkarre? Ja, sagten die Menschen, natürlich schaffen sie das. Und dann kam die Frage, wer? Wer setzt sich hier hinein? Und da war Schweigen im Walde. Schließlich sagte ein älterer Mann, ich. Gut, sagte der Seiltänzer, und packte die Steine aus der Schubkarre raus. Der Mann setzte sich rein und sagte der Seiltänzer noch, Sie dürfen sich nicht bewegen. Wenn Sie sich bewegen, fahren wir beide runter. Und dann ging der Seiltänzer mit diesem alten Mann in der Schubkarre los. Und die Menschenmenge hielt den Atem an. Aber tatsächlich, er schaffte es, mit dem Mann in der Schubkarre über das Seil zu laufen. Hin und wieder zurück. Das ist der Unterschied zwischen für Wahrhalten und zwischen Vertrauen, sein Leben anvertrauen. Alle Menschen haben das für wahr gehalten, die dort versammelt waren. Alle haben für wahr gehalten, ja, und das schaffen sie, natürlich schaffen sie das. Aber nur einer hat dem Seiltänzer sein Leben anvertraut, hat ihm vertraut. So ist es auch in unserem Leben. Es gibt viele Menschen, die halten für wahr, dass es einen Gott gibt, ja, dass Gott die Welt erlöst hat, geschaffen hat. Ja. Aber Gott lädt uns ein, er fordert uns auf, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Unser Leben anvertrauen bedeutet, dass ich mich entscheide, dass Gott in meinem Leben den ersten Platz hat. Das bedeutet, dass nicht mehr ich entscheide, sondern Gott entscheidet für mein Leben. Weil ich weiß, dass Gott allwissend ist, dass er allmächtig ist, dass er mich liebt und dass er mir nie was Böses sagen würde, was Schlechtes. Deswegen kann ich Gott vertrauen. Und Gott führt gut. Ich habe schon so oft erlebt, dass Gott Entscheidungen getroffen hat für mein Leben, wo ich hinterher im Nachhinein gesagt habe, ich hätte es nicht besser treffen können. Manchmal erscheinen Gottes Wege in dem Moment, wo man drinsteckt, manchmal schwierig oder unerklärlich. Aber wenn man dann am Ende steht und zurückblickt, dann sieht man, es war doch alles gut. Deswegen hat jemand mal gesagt, Gottes Wege kann man nur von hinten lesen und sehen, was Gott für uns getan hat. Wir sollen uns Gott anvertrauen, so wie der ältere Mann sich dem Seiltänzer anvertraute. Deshalb, wichtig ist nicht nur mit dem Mund zu bekennen, dass wir an Gott glauben, sondern Gott möchte, dass wir ihm unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz übergeben. Es wird sich unseren Worten, unseren Taten, unserem ganzen Leben auswirken. Gott möchte, dass wir uns an jedem Tag, an jedem Morgen neu ihm übergeben. Und dass wir jeden Tag mit Gott beginnen. Und dass wir dann auch eine Beziehung zu ihm pflegen. Denn wenn wir ihm unser Leben übergeben, heißt das, dass er in unserem Leben den ersten Platz hat. Und dann heißt das auch, dass wir uns mit seinem Leben beschäftigen. Dass wir jeden Tag uns die Zeit nehmen für die persönliche Andacht. Denn Glauben heißt auch, eine enge Lebensbeziehung eingehen. So wie die beiden jungen Leute, von denen ich eben gesprochen habe, wenn die sich kennengelernt haben und irgendwann heiraten sie. Und dann haben sie eine Lebensgemeinschaft, einen Lebensbund. Und so möchte Gott auch mit uns, Jesus mit uns, einen Lebensbund eingehen. Dass wir ihn kennenlernen, mit ihm zusammen leben. Und der Lebensbund ist dann die Taufe, dass wir uns taufen lassen. Und in der Taufe versprechen wir Gott die Treue und Gott uns die Treue. Und dann leben wir mit ihm zusammen. Deswegen, der dritte Bereich, was Glauben bedeutet, heißt Vertrauen. Dass ich ihm vertraue, dass ich seinem Wort vertraue, dass ich das, was er sagt, annehme für mich, aber auch, dass ich ihm mein ganzes Leben anvertraue. Jetzt kommt der vierte Bereich, was Glaube bedeutet. Das habe ich gerade schon angedeutet. Der vierte Bereich von Glauben, von Pistis, bedeutet Treue. Dass ich nicht nur kurzfristig etwas Gutes sage, etwas Gutes tue, mein Leben Gott gebe, sondern dass das auch auf Dauer ist. Wir lesen dazu 2. Thessalonicher 1, Vers 4. 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 4. Darum rühmen wir uns, euer unter den Gemeinden Gottes, wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Die Gemeinde in Thessalonik war schweren Verfolgungen ausgesetzt. Und Paulus spricht davon. Und doch in dieser schwierigen Zeit rühmt er sie und er lobt sie, weil sie den Glauben gehalten haben. Weil sie Gott treu geblieben sind. Weil sie auch in schwierigen Zeiten nicht von Gott losgelassen haben. Deswegen, Glauben heißt nicht nur, mit Gott zu beginnen. Glauben heißt auch unter allen Umständen, egal was geschieht, in guten Zeiten und in schwierigen Zeiten, Gott treu zu sein. Das heißt, bei Gott zu bleiben und auch seinen Willen zu tun. Denn Gott treu zu sein heißt, dass ich natürlich, wenn ich mit ihm lebe, auch interessiert bin, was er mir zu sagen hat. Und wenn er mir etwas sagt in seinem Wort oder auch im Gebet, dass ich dem auch folge, dass ich gerne tue, was er sage. Weil er mich liebt und weil ich ihn liebe. Doch wie ist es möglich, Gott treu zu sein? Egal was kommt. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Der Mensch ist nicht in der Lage dazu. Aber wenn wir uns mit Gott verbinden, dann ist es möglich. Wir lesen einmal, wie die Urgemeinde das tat. Auch in der Urgemeinde gab es Schwierigkeiten, gab es Probleme und Verfolgungen. Wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Und dort Vers 42. Dort heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vier Dinge, was die Urgemeinde tat. Sie blieben in der Lehre, darüber haben wir bereits gesprochen, dass wir die richtige Lehre haben, das ist wichtig, in der Lehre der Apostel, in der Lehre Jesu, in dem, was Gott möchte, Gottes Wille ist. Zweitens in der Gemeinschaft. Auch Gemeinschaft ist wichtig, dass wir uns untereinander helfen. Im Brotbrechen, das ist sowohl das Abendmahl gemeint, aber auch die Gastfreundschaft untereinander und im Gebet. Und hier haben wir eigentlich zwei Bereiche. Einmal ist das die Horizontale, die Gemeinschaft untereinander, die wir brauchen, um uns gegenseitig auf dem Weg zu helfen. Und wir haben die Vertikale, nämlich die Beziehung zu Gott. Wir brauchen die Beziehung zu Gott, um Kraft von Gott zu bekommen. Und wir brauchen untereinander die Gemeinschaft, um im Glauben zu stehen. Deswegen Es ist ganz wichtig, dass wir darin bleiben. Und wenn wir das beherzigen für unser Leben, wird auch unser Glaube wachsen und werden im Glauben Gott treu bleiben können. Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander, um uns gegenseitig zu stärken. Die Gemeinschaft mit Gott pflegen wir durch die stille Zeit. Das Bibelstudium, das Gebet. Und wir sollten uns jeden Tag, jeden Morgen die Zeit nehmen, eine Stunde mit Gott im Kontakt zu sein, sein Wort zu lesen, darüber nachzudenken, zu studieren, zu beten. Wir sollten auch eine Gebetsliste haben, wo wir dann auch über bestimmte Anliegen beten, für uns persönlich, für unsere Familie, für unsere Angehörigen, für Freunde, für Gemeindeglieder, für Kranke, für Interessierte, für überall, wo wir denken, wo es notwendig ist. Meine Lieben, wie wichtig ist das Ringen mit Gott im Gebet an jedem Morgen? Nur durch dieses Gebet, durch ein intensives Gebetsleben, können wir in der täglichen Gemeinschaft mit Gott den Glauben ausleben. Wir können sonst in der Treue nicht stehen bleiben. Wir ahnen nicht, was wir versäumen, wenn wir auch nur einen Tag die persönliche Andacht vernachlässigen und das Gebet. Das ist so, als ob man den Stecker aus der Steckdose ziehen würde. Es funktioniert nicht mehr. Vielleicht ist der Akku noch ein bisschen geladen, es läuft noch ein bisschen, aber es dauert nicht lange, dann bleibt man stehen. Deswegen sollten wir die Andacht und das Gebet nicht vernachlässigen. Und natürlich auch die Beziehung untereinander. Das sind die zwei Dinge, die immer wieder wichtig sind. Deswegen ist auch die Taufe ein Ausdruck sowohl, dass wir mit Gott verbunden sind, mit Jesus verbunden sind, dass wir mit ihm einen Bund schließen, aber auch, dass wir in die Gemeinde Gottes hineingetauft werden, dass wir untereinander uns gegenseitig helfen, in der Beziehung stehen, im Glauben stärken. Auch in der Offenbarung werden die Gläubigen beschrieben. Und auch hier wird gezeigt, dass sie Gott treu bleiben. Und zwar sind diese vier Bereiche, ich möchte nochmal zusammenfassen, diese vier Bereiche, die wir in dieser Predigt gesehen haben, was Glaube bedeutet. Erstens, Glaube heißt für wahr halten. Es gibt einen Gott. Es gibt einen allmächtigen Gott, der uns geschaffen hat, der uns erlöst hat. Aber das reicht noch nicht. Aber das ist die Grundlage, die erste Grundlage dafür, überhaupt mit Gott eine Beziehung aufbauen zu können. Zu glauben, dass er existiert. Zweitens, Glauben heißt, dass wir bestimmten Glaubenspunkten, Lehrpunkten, biblischen Lehrpunkten zustimmen. Deswegen sollten wir auch die Bibel studieren, um die Bibel besser kennenzulernen. Was sagt Gott uns hier? Was geschieht nach dem Tod und was ist mit Gottes Gesetz? Was ist mit dem Sabbat? Und all die ganzen Themen, die biblischen Themen. Weil wir darin Jesus finden. Denn das sind Lehren, die Jesus uns sagt, was sein Wille ist. Drittens, Glauben heißt Gott vertrauen. Seine Wort vertrauen, seine Verheißungen vertrauen, dass ich sie auf mich anwende, dass es für mich persönlich bedeutsam wird. Und dass ich Gott mein Leben anvertraue, dass ich ihm mein Leben übergebe, dass er in meinem Leben den ersten Platz hat. Und das sollte ich jeden Tag neu tun. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, kann ich sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wieder diese Nacht gut schlafen konnte, dass ich wieder leben darf, möchte auch heute mein Leben dir übergeben. Und viertens heißt Glauben, Gott treu bleiben. Egal was kommt, auch unter Verfolgungen, unter guten Zeiten, unter Verführungen, in allen Situationen Gott treu zu bleiben. In der Offenbarung wird auch der Glaube beschrieben, der Glaube der Gläubigen. Und da sind diese vier Bereiche auch gemeint. Aber besonders auch die Treue. Und da lesen wir mal in Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Dort heißt es, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Hier steht, hier sind Menschen, die den Glauben an Jesus festhalten. Und damit steht in Beziehung die Geduld der Heiligen. Und das Geduld der Heiligen heißt eigentlich das Ausharren, das Treubleiben, das Dabeibleiben. Dass man auch unter schwierigen Umständen, denn davor und danach wird beschrieben, wie auch Verfolgungen sind und wie auch Gottes Gemeinde unter Druck gerät. Aber hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die erhaltenen Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Deswegen, wenn ich Gott vertraue, wenn ich an ihn glaube, dann werde ich auch die Gebote halten können aus der Kraft Gottes heraus. Aber der Glaube ist immer die Bedingung, die Grundlage. Also es geht auch in der Offenbarung in der letzten Zeit, in der Zeit, in der wir heute leben, geht es um die Frage, um den wahren Glauben, um die Treue zu Gott. Und in der Offenbarung 13, Vers 10, dort steht im zweiten Teil, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das ist wieder der gleiche Ausdruck. Das heißt, das Ausharren. Auch gerade in den Versen davor steht, dass manche ins Gefängnis kommen werden oder mit dem Schwert getötet werden. Hier ist es die Geduld und der Glaube der Heiligen. Gott lädt uns ein, dass wir ihm vertrauen, dass wir im Glauben zu ihm wachsen, dass wir Entscheidungen für unser Leben treffen, dass wir ihm gerne vertrauen. Mögen wir zu denen gehören, die auch einmal zu dieser Gruppe Gläubigen, wenn Jesus wiederkommt, dass sie dann mit Jesus in die Ewigkeit gehen dürfen. Am Ende wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben. Die einen, die Gott vertrauen und ihm folgen, und die anderen, die menschlichen Systemen vertrauen, kirchlichen, religiösen, politischen, wirtschaftlichen Systemen vertrauen und dem folgen und gehorchen. Und diejenigen, die mit Gott gehen und sich für Gott entscheiden, werden am Ende auch den Sieg haben mit Gott, wenn Jesus wiederkommt in der Wolken des Himmels. Und ich wünsche uns, dass wir alle zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die Gottes Gebote halten und den Glauben an Jesus haben. Die Geduld der Heiligen. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen. Dass du, Herr Jesus Christus, für uns auf die Welt gekommen bist, für uns gelebt hast, gelitten hast, gestorben bist und auferstanden bist. Herr, hab Dank, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie wir auch an dieser Erlösung teilhaben können, indem wir an dich glauben, dir vertrauen. Herr, vergib uns, wenn wir manchmal zweifeln. Hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, dass wir die biblischen Lehren deines Wortes verstehen, kennenlernen und ihnen folgen können. Hilf, dass wir deinem Wort vertrauen können, dass wir es für uns, unser persönliches Leben anwenden. Hilf, dass wir unser Leben dir anvertrauen können. Dass wir an jedem Tag die Zeit finden, eine enge Lebensgemeinschaft mit dir zu haben. Und dass wir vor allen Dingen dir treu bleiben, egal was kommt. Und wenn Verführungen kommen oder wenn Verfolgungen kommen, dass wir dir treu bleiben. Weil wir wissen, dass es bei dir immer gut ist und dass du die Wahrheit bist und dass du am Ende den Sieg haben wirst, mit deiner Gemeinde und mit uns. Herr, wir bitten dich, komm doch bald wieder, dass wir bald bei dir sein dürfen und dass wir dich dann von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen und dass der Glaube dann zum Schauen wird. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.